Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit. Wir kümmern uns um den Mann, streicheln ihn, rüffeln ihn, rütteln ihn aber auch und versuchen durch Informationen ihn sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts. Und damit reden wir auch immer über uns selber und das macht großen Spaß. Wir, das sind Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln, Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe. Mein Name ist Peter Grossmann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Moin, ihr beiden. Ich freue mich sehr.
Moin, ihr waren duschen.
Oh, das war aber jetzt hier, wie wenn der Lehrer vor die Schüler tritt und die sind alle noch müde in der ersten Stunde. Was ist denn da los?
Ja, wir brauchen spannend. Kälte. Wir brauchen Frische.
ihr braucht Input. Okay. Ich wollte ein Bekenntnis abgeben an dieser Stelle. Ich habe kalte Füße. Ist das ein Männerproblem? Oder bin ich eine Memme, wie meine Mutter immer zu mir gesagt hat? Man könnte auch fröhlicher Warmduscher drauflegen. Wie ist das bei euch eigentlich?
Ich habe an sich keine kalten Füße, muss ich sagen. Ich bin also im Gegensatz zu meiner Frau, die mir immer ihre kalten Füße so unter das Plümmer steckt. Also sind bei mir die Füße warm. Allerdings bin ich ein bisschen fröstelnd schon mal. Also ich bin auch schon ein bisschen freisepinnig, ja, wie man so schön sagt.
Ja, weil du kein Körperfett hast. Das ist der Unterschied zwischen schön. Uns beiden.
Wenig jedenfalls.
Also bist du ein Warmduscher oder nicht, Ingo?
Nee, ich schließe immer mit kalter Dusche ab, aber da kommen wir ja später nochmal zu. Aber ich bin schon so ein Wechselduscher.
Der ist so ein harter Kerl, Gerd.
Nee, ja, Wechselduscher.
Ich habe mich ans kalte Duschen gewöhnen müssen. Auch da werde ich später noch drüber berichten, was das für ein harter, steiniger Weg war. Inzwischen zwinge ich mich zum Kaltduschen. Aber früher habe ich immer gedacht, du fällst dann tot um. Was aber nicht stimmt, ist auch nie passiert. Und dann habe ich gedacht, dann scheint es doch gesünder zu sein, als man denkt. Und inzwischen habe ich mich ja auch belesen. Und es gibt tatsächlich ja, da werden wir ja gleich auch noch intensiv drauf eingehen, inzwischen wahnsinnig viele Studien über dieses Thema Kälte und was das Gutes für unseren Körper bedeutet. Und seitdem mache ich es mit Freude.
So, und jetzt bin ich der Einzige in dieser Runde, der bekennend gerne warm, nicht heiß duscht. Denn wenn ich bei meiner Frau, wenn die vorher geduscht hat, mit der gleichen Einstellung duschen würde wie sie, würde ich mir komplette Brandblasen holen am ganzen Körper und könnte danach 3 Wochen lang nichts mehr anziehen. Aber das ist eine andere Frage. Männer und Frauen sind dann doch eher unterschiedlich. Wir klären mal, warum der Mann ein warmer oder ein kalter ist, was es mit Sauna und Eisbaden auf sich hat, heute im Männer-TÜV.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Und damit zurück zu unserem Männer-TÜV und zu den Fragestellungen, die wir uns heute vorgenommen haben. Und irgendwie haben wir zusammen überlegt, was ist ein schönes Zeichen für so eine innere Kälte, die aber so ganz eindeutig nicht ist. Das ist ja die Gänsehaut. Ne? Also die kann ja kommen, wenn man sich freut, wenn man emotional irgendwie dabei ist. Kann aber auch kommen, wenn man anfängt zu frieren, weil es einem kalt ist. Wann hattet ihr das letzte Mal eine richtige Gänsehaut?
Ich habe das meistens, wenn ich Sportereignisse sehe. Und wenn ich mich freue beispielsweise, dass dort also emotional vielleicht etwas erreicht wurde, wo Menschen wirklich fast zu Tränen gerührt sind. Und das begleitet mich dann immer auch mit einer Gänsehaut.
Gut. Also du hast nicht mich geguckt im Fernsehen, ne? Das stimmt, dann kannst du ja keine Gänsehaut bekommen.
Da würdest
du
mir schaudern. Schaudern ist ja auch, passt auch gut zur Kälte.
Ich kriege tatsächlich öfters Gänsehaut bei Musik. Also Musik ist bei mir ein, wenn es die richtige ist, so ein Gänsehauterzeuger und macht mir dann auch schlagartig gute Laune.
Ja, guck mal, super, prima. Bei mir ist die Gänsehaut liegt zwischen euch beiden. Ich bin eher gänsehauttechnisch emotionaler unterwegs, das heißt irgendwie so gefühlsmäßig gesteuert. Ansonsten bin ich eigentlich da relativ stabil, was meine Wärme- und Kälteempfindungen angeht. Aber es gibt ja tatsächlich auch, muss man sagen, ja viele Studien, es wird ja viel getan in dieser Richtung gerade. Gerd, du hattest ja schon angedeutet, aber Ingo, wenn man in einer Sporthochschule ist, glaube ich, da testet man doch selber. Du bist doch wahrscheinlich einer der selber zum Testobjekt geworden ist, weil du wahrscheinlich selber in so eine Eistonne steigen musstest oder in so Hitzekammern dich aufgehalten hast.
Das habe ich alles schon gemacht natürlich. Das heißt, ich habe schon in der Kältekammer bin ich bei minus 120 Grad rumgewandert, was ja übrigens mittlerweile auch in jedem großen Fußball-Bundesliga-Club angekommen ist, dass die dort alle Kältekammern haben. Es ist ja entstanden so ein bisschen, da habe ich es auch kennengelernt, vor über 30 Jahren, weiß ich noch ganz genau, wo es in der Rheumatologie eingesetzt wurde, um insbesondere so Menschen, die größere Gelenkschmerzen hatten, vor Entzündungsreaktionen einfach zu bewahren oder therapeutisch zu wirken. Aber ich erinnere mich noch, ich bin das erste Mal damit konfrontiert worden. Das war ich glaube, es war 1978 oder 79, bin mir nicht hundertprozentig mehr sicher, als Harald Schmidt, kennt ihr ja alle noch, die 400 Meter Hürdenläufer, plötzlich bei einem Europacup 400 Meter Hürden und 400 Meter flach innerhalb von 2 Stunden laufen musste für die Nationalmannschaft. Und da war erst die erste Disziplin, kann man sich vorstellen, okay, das ist schon sehr anstrengend gewesen. Und dann nochmal ein 400 da hinten drauf. Und das hat dazu geführt, dass er in die Eisbadewanne gelegt wurde nach dem Lauf. Da habe ich gedacht, da war so die erste Konfrontation. Und da haben wir auch erfahren, wie gut das letztendlich wirkt. Denn er hat beide Läufe herausragend absolviert. Aber insbesondere natürlich unter dem Effekt, dass das Eis oder die Eisapplikation dazu geführt hat, dass Regenerationsprozesse einfach deutlich schneller stattgefunden haben. Und da habe ich es erst einmal erlebt. Und dann habe ich natürlich auch selber ausprobiert, immer mal zwischendurch bei intensiven Wettkämpfen das so ein bisschen zu realisieren. Wobei es nicht die Tonne sein muss. Es reichen auch an den richtigen Körperstellen immer mal Kälteapplikationen.
Guck mal, geht schon ein altes Thema, ne?
Ja, 50 Jahre alt.
Das Einzige, was wir beim Fußballspielen, was unser Therapeut, der eigentlich nur ein Mannschaftsbetreuer war, in seinem Koffer hatte, da stand Masseur Deuser drauf, war ein Kältespray. Das hat er überall drauf gemacht, auf Wunden, egal wo. Aber Kälte hat ja immer schon eine Funktion gehabt in der Behandlung. Und von daher, da werden wir noch intensiv drauf eingehen. Das ist klar. Ist es denn auch ein Fitmacher, Kälte eigentlich? Also man denkt ja immer, wenn man kalt ist, dann fängt man ja irgendwie leicht an zu zittern. Ist ja irgendwie kontraproduktiv vielleicht für Leistung. Aber es scheint ja im Gespräch zu sein, dass das natürlich irgendwie was bringt, ne? Also fürs Fitsein und auch vielleicht dafür, dass man vielleicht das eine oder andere Fettgewebe nochmal bearbeitet, ne?
Vielleicht muss ich, Gerd, lass mich mal kurz reinspringen. Das Allerwichtigste ist, dass man es nicht nur auf Kälte oder Wärme oder alternativ besetzen. Das Allerwichtigste ist, dass wir verstehen müssen, dass die Temperatur und die Regulation der Temperatur eine der wichtigsten Steuergrößen sämtlicher biologischer Funktionen unseres Körpers ist. Wir wärmen uns auf, dadurch werden wir leistungsfähig. Wir singen uns warm, wir laufen uns warm, wir reden uns warm, der Geiger spielt sich warm, der Klavierspieler spielt sich warm und erhöht damit die Körpertemperatur und wird damit leistungsfähiger. Das Gleiche passiert im Gegensatz, haben wir Kälte, dann führt es in der Regel erst einmal zu regenerativen Prozessen. Weil Kälte und Wärme einfach Stimulationsprozesse sind für bestimmte biologische, auch hormonelle Reaktionen im Körper. Und das kann man natürlich einsetzen. Und deswegen, da wir heutzutage ja auch insbesondere immer in sehr gut klimatisierten Räumen leben, nutzen wir jetzt plötzlich Interventionen, die früher völlig natürlich waren, Kälteexposition, Wärmeexposition, als ein Medium, was bestimmte biologische Prozesse endlich mal stimuliert. Und deswegen, ja, es sind Effekte, die notwendig sind, die biologisch auch relevant sind, weil eben Temperatur wirklich einer der wichtigsten Einflussfaktoren ist. Und wir machen im Sport nichts anderes. Wir machen ständig quasi Kälte- und Wärmeexposition, indem wir nämlich die Temperatur hochfahren, schwitzen, wieder runterfahren, Regeneration, Kälte. Und da brauchen wir manchmal physikalische Maßnahmen, aber allein das Training dessen ist schon der Sport, der Temperaturregulation betreibt. Und da passiert natürlich unheimlich viel, was Gerd sicherlich uns näher noch beschreiben kann.
Es klingt absurd, aber wenn wir von außen Kälte zuführen, dann senken wir ja von außen die Körpertemperatur nur ein bisschen. Und damit fängt der Körper an, der will ja eine konstante Temperatur erhalten. Und damit fängt der Körper an, von innen alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu erhitzen. Und also wir machen uns quasi warm, indem wir von außen Kälte zuführen. Das muss man sich da mal klar machen, unabhängig von den ganzen Entzündungsmediatoren, die dann auch geschüttet werden. Ingo hat es ja mal in einer anderen Folge gesagt, unsere Hormone sind Überredungskünstler und das hilft uns auch bei der Kälteexposition. Also erstmal muss man ja sagen, wenn wir in die Kälte gehen, werden bei uns, also das ist der Körper nimmt das als Bedrohung wahr und das wird deswegen werden bei uns Überlebensmechanismen angekurbelt und dadurch wird zum Beispiel Noradrenalin ganz schnell geschüttet, ein Stresshormon, das aber dann ganz viele regulative Prozesse im Körper ankurbelt und das, glaube ich, steigt um über 100%, wenn wir uns der Kälte aussetzen. Und hinterher, wenn wir wieder in die Wärme kommen, was gibt's da? Da gibt's das Belohnungshormon und das ist Dopamin. Peter, also, wenn du das nächste Mal kalt duschst, kannst du sagen, hinterher wird Dopamin geschüttet und das bringt dich dazu, nochmal kalt zu duschen, weil du dich danach so großartig fühlst.
Das glaube ich nicht.
Peter, du hast ja vorhin auch nochmal so von Reaktionen, das wird ja auch häufig gerne genommen, indem gesagt wird, okay, Kälte ist auch beispielsweise deswegen metabolisch oder stoffwechselrelevant, weil es natürlich zu einem erhöhten Energieverbrauch führt. Das, was Gerd gerade beschrieben hat, sind ja die unmittelbaren akuten Reaktionen, die ja eine Folge haben. Und diese Folge sind natürlich erst einmal Wärmeproduktion außerhalb oder aus dem Körper selber heraus. Und diese Wärmeproduktion braucht natürlich Energie, damit das überhaupt funktionieren kann. Denn der Körper hat immer 36,6 Grad als Zielgröße. Und wenn wir das zu Hause, unsere Heizung machen müssten, wüssten wir, wie viel Energie dabei drauf geht. Und dabei gibt es bestimmte Formen, auf die der Körper zurückgreifen kann. Das ist insbesondere auf das braune Fett. Und das hattest du ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ja, das ist in der Tat so, dass das braune Fett dafür genutzt wird, Wärme zu produzieren. Das liegt überall im Körper, aber insbesondere beispielsweise oben im Schulter-Nackenbereich, auch im Gesichtsbereich beispielsweise, wo so viele braune Fettzellen sind. Übrigens im weißen Fett, also in der Bauchregion, gibt's auch beiges Fett, was so ein bisschen so eine Zwitterrolle hat, die so ein bisschen zwischendurch liegt. Das kennen wir auch erst seit wenigen Jahren. Auch das wird häufig energetisch genutzt. Das bedeutet also, dass natürlich diese Kälteexposition auch dazu führt, zu einer erhöhten Energieumsatzreaktion des Körpers, um eben Wärme zu produzieren. Und da wird nachgesagt, okay, da kannst du sogar Gewicht verlieren. Da müsste man ganz schön lange in so einer Kältetonne sitzen.
Aber was stimmt ist, dass also dieses braune Fett, das ist deswegen braun, weil es diese kleinen Energiekraftwerke in unseren Zellen hat, also die Mitochondrien, und dadurch eben kein Fett ist wie das weiße Fett, das speichert ja quasi Energie, wartet auf schlechte Zeiten, die in der Regel bei uns ja nie kommen, und deswegen lagert es sich ja in diesen typischen Regionen an. Und das braune Fett baut sich bei uns im Laufe des Lebens übrigens ab, außer bei den Inuit. Und das ist wohl auch ein riesiger Bestandteil der aktuellen Forschung gewesen, dass die einzige Möglichkeit im Moment im Erwachsenenalter wieder braunes Fett aufzubauen, ist eben Kälteexposition. Und das baut sich in der Hauptsache eben oben an den Schulterregionen auf. Das ist das Gute. Und wenn es dann einmal da ist, das heißt, wenn wir dieses Fett vermehren, dann, und das könnte ein Hinweis für deine gesteigerte Fitness-Theorie sein, Peter, dann verbrennt das auch Energie in Ruhe, weil es ist ja dann einmal da, dieses braune Fett, und dadurch verbrennen wir Energie, ohne dass wir uns bewegen. Und das,
also wir haben schon mal gelernt, wir müssen in der Antarktis ziehen, damit wir das ankurbeln, das braune Fettgewebe, die Bildung. Ne?
Also ist für deine kalten Füße aber nicht gut.
Das reicht, wenn du im Winter in der Badehose durch Dortmund läufst.
Ja, genau. Dann werde ich aber aufgegriffen und bin dann in ein halbes Jahr nicht mehr unter euch. Gut, aber das ist ja interessant. Gibt es Studien eigentlich, Gerd, die sozusagen dann auch diesen positiven Effekt irgendwie beweisen, wo man sagt, das ist auch für die Gesellschaft eigentlich gar nicht so schlecht, wenn Kälte quasi zum Maßstab wird?
Also ich glaube, erstmal ist ökologisch gut, wenn wir nicht immer versuchen, immer überall 21, 22 Grad zu realisieren. Ich glaube, ökologisch wäre das schon mal gut, dass wir endlich verstehen, dass die Biologie auch Kälte und Wärme beides braucht. Und dass Kälte ein ganz wichtiger Faktor ist, um Gesundheit und Fitness und auch Wohlbefinden herzustellen. Und das bedeutet nämlich, dass wir viele positive Empfindungen, Gerd hat es ja gerade schon mal gesagt, eben auch stimmungsaufhellende Dinge deswegen auch erfahren. Und das bedeutet in der Tat wirklich stimmungsaufhellend im Sinne der guten Stimulation von Dopamin, von Serotonin, also von Glückshormonen, die dann einfach dazu führen, dass Kälte eben nicht nur körperlich wirkt, sondern auch emotional und geistig.
Und ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid, aber bei mir war es immer so, ich bin wirklich immer warm eingepackt worden in jeder Beziehung. Und ich glaube, das ist auch so ein Paradigmenwechsel, den der Ingo gerade angesprochen hat, dass wir da durchaus raus können. Was übrigens warm bleiben sollte, und das ist Wasser auf deine Mühlen, Peter, ist, die Füße sollte man durchaus warm halten. Also
es gibt einen schönen Spruch. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, der Kopf muss kalt, die Füße warm, das macht den besten Doktor arm.
So, genau. Die Hände dürfen auch noch warm sein. Also auch übrigens, wenn man kalt in so eine Eistonne tritt, die meisten Leute ziehen dann vorsichtshalber so kleine Füßlinge an und auch Handschuhe. Mhm. Und vielleicht noch, und das widerspricht ein bisschen dem, was der Ingo gerade gesagt hat, vielleicht auch noch eine warme Mütze, weil natürlich die Kopfüberfläche, das trifft auf dich, Peter, mit deinen vielen Haaren nicht zu, bei uns beiden schon eher, da kühlt man natürlich am meisten aus. Also kleine Mütze an, Handschuhe an, Füßlinge an und dann ins kalte Wasser oder auch eben Hände warm, Füße warm und durchaus mal einen Spaziergang etwas leichter bekleidet machen. Es muss nicht die Badehose sein, aber vielleicht eine leichtere Jacke.
Viele Haare ist übrigens eine Frage der Perspektive, ne? Das muss man auch sehen. Von wo gucke ich auf einen drauf, dann kann man mal überall was entdecken.
Werbung.
Weißt du, was bei den meisten Männern echt unterschätzt wird? Schlaf. Wir rackern, trainieren, planen, aber beim Schlafen sind wir dann plötzlich Minimalisten. Dabei ist guter Schlaf die halbe Miete. Für Regeneration, für Hormone, für Konzentration, eigentlich für alles. Na und klar, wer abends noch Mails checkt, Netflix schaut oder über den nächsten Tag grübelt, der braucht sich nicht wundern, wenn der Körper sagt, sorry Chef, ich bin noch im Tagmodus. Genau da setzt unser Partner Sleep Vegan an. Das ist kein chemischer Hammer, sondern eine clevere Kombi aus Melatonin, das hilft beim Einschlafen, und Ashwagandha, einer Pflanze, die seit Jahrhunderten für innere Ruhe steht. Dazu Magnesium-Bisglycinat für entspannte Muskeln und B-Vitamine für den Kopf. Das Ganze ist 100% vegan, gut verträglich und ehrlich gesagt genau das Richtige, wenn man abends nicht erst Schäfchen zählen will. Sleep Vegan, entwickelt von Pharmazeuten, wissenschaftlich fundiert, erhältlich bei DM oder online. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Jetzt mal Butter bei der Fische. Wir reden jetzt die ganze Zeit schon über diese Kälte und über Speichern von Wärme und so weiter. Wir kommen natürlich gleich auch noch auf das Gegenteilige, auf die Sauna, die ja irgendwie die Wärme nutzt. Gibt es eigentlich Unterschiede, und das sollten wir vielleicht auch nochmal klären, in der Temperaturregulation zwischen Männern und Frauen? Ist der Mann da was Besonderes? Ist der anders?
Der hat Vorteile. Der hat Vorteile. Aha. Denn die größte wärmeproduzierende Institution des Körpers ist ja die Muskelmasse. Das merken wir ja spätestens dann, wenn wir zittern. Zittern ist ja nichts anderes als Wärmeproduktion, und das macht die Muskulatur. Das bedeutet also, dass wenn wir mehr Muskelmasse haben, und da ist Mann besser ausgestattet, eben mit etwas 10-15% mehr Muskelmasse, hat er also den größeren Kälteofen sozusagen oder Antikälteofen. Bedeutet also, dass wir da etwas mehr Wärme produzieren können und auch die Grundwärme. Das heißt also, auch in der Ruhe haben wir einfach aufgrund der höheren Ausstattung mit Muskulatur eine größere Grundwärmemöglichkeit, weil unser Ofen einfach größer ist. Und das hat man einfach als Vorteil.
Wir haben einen großen Ofen. Das ist
wir
schön.
Haben einen großen Ofen, genau. Ja.
Und damit sind wir bei der Sauna. denn irgendwie müssen wir mal gucken, dass auch, machen ja auch viele, ist ja gerne mal genommen, auch ab Oktober, jetzt geht's ja wieder los. Ich wurde auch schon gefragt, kommst du mit in die Sauna? Also es geht ja wieder los mit der Wärme und diesem Wechsel zwischen Wärme und Kälte, die Sauna ja sinnvoll macht. Aber ich war mal in Finnland bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Ich habe leider nicht teilgenommen, sondern nur als Reporter dabei gestanden und habe mit viel mit Finnen geredet. Und da war es interessant zu erfahren, dass eigentlich die finnische Gesellschaft durchschnittlich gar nicht gesünder ist als die deutsche im Sinne von Erkältungen, wo wir immer sagen, wenn du in die Sauna gehst, dann bist du weniger erkältet, dann härtest du deinen Körper ab. Sondern die Finnen führen das darauf zurück, dass man die Geselligkeit in der Sauna hat und dass das den Effekt ausmacht, zusammen mit der Wärme, dass man möglicherweise dann trotzdem in die Sauna geht und das mehr höher schätzt als wir immer mit dem gesundheitlichen Wert, der da kommt, im Sinne von, ja, da trainieren wir unsere, ne, und so weiter, und das ist irgendwie gesundheitlich gut. Wo liegt der Hase begraben bei der Sauna?
Also es gibt ja tatsächlich viele Studien, die zeigen, dass Sauna Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindert und eine viel niedrigere Sterberate hat, da teilweise 50% niedrigere Sterberate. Lustigerweise sind das alles finnische Studien. Aber trotzdem sind sie sauber gemacht, ja, und wahrscheinlich, weil es da auch eine genügende Anzahl an Probanden gibt. Und die haben ja tatsächlich eine sehr hohe Zahl an Saunagängen. Also die sagen ja 4-7 Mal pro Woche, also fast jeden Tag gehen die in die Sauna. Und ich habe da letztens über eine Studie gelesen, tatsächlich mit über 2000 Teilnehmenden. Und die zeigte wirklich, dass es den Blutdruck gesenkt hat. Also auch gerade Männer mit hohem Blutdruck haben unfassbar von Saunagängen profitiert.
Also ich würde das gerne nochmal zurückführen, Peter. Sorry, ich würde das gerne nochmal zurückführen auf meine Eingangsbotschaft. Es ist die Temperaturregulation, die den Effekt macht. Das heißt, die Fähigkeit, mit Temperatur umzugehen. Ihr kennt die auch alle, diese Menschen, die sitzen in der Sauna und du ölst da weg und dir schwitzen kein Tröpfchen. obgleich die 15 Minuten neben dir sitzen. Die können keine Temperaturregulation. Und damit haben sie keine Anpassungsmöglichkeiten in den verschiedenen Varianten auf Beanspruchungen. Und Kälte und Wärme sind genauso Beanspruchungen wie eine körperliche Belastung, wie eine Arbeitsbelastung beispielsweise. Und wenn du keine Temperaturregulation kannst, und die trainierst du eben, entweder aus der Exposition Kälte-Wärme oder Wärme-Kälte. Und das heißt, ganz schnell sich eben anzupassen. Und das ist der eigentliche Effekt. Das heißt, die Fähigkeit des Körpers, auch in allen Situationen, sich anzupassen an verschiedene Temperaturen, das führt dazu, dass bestimmte Anpassungsprozesse von bestimmten Systemen, wie Immunsystem, Stoffwechsel, letztendlich, schneller ablaufen. Und das macht dich einfach abwehrstärker. Und das ist der eigentliche Effekt.
Cool. Und ein weiterer Nebeneffekt ist auch nochmal dieses quasi das Muskeltraining für unsere Gefäße. Also wir leiden ja im höheren Alter immer an Versteifung von Gefäßen. Und wenn du dir vorstellst, dieser Wechsel zwischen Wärme und Kälte, der bringt immer die Blutgefäße dazu, sich zusammenzuziehen und sich wieder auszuweiten. Und das ist eben auch der positive Effekt auf das Herz-Kreislauf-System, der nochmal dazukommt, weil die Gefäße einfach geschmeidiger bleiben dadurch.
Wie beim Sport, ist ja nichts anderes. Sport ist Sauna nur im Selbstgemacht.
Ja. Ich war übrigens in Finnland damals auch bei der Sauna-Weltmeisterschaft zu Gast. Da sind wir extra hingefahren und darüber berichtet. Und da haben Männer, natürlich nur Männer, übrigens auch sehr interessant, die dann quasi so einen Hochleistungssport betreiben in der Sauna, eine Stunde drin gesessen bei Daueraufguss und 100 Grad. Also das hatte, glaube ich, mit Gesundheit nichts mehr zu tun. Das war ein reiner Wettkampf. Da ist auch schon mal was passiert und so. Das geht nicht alles ganz ohne Blessuren ab da. Aber man muss sagen, auch da ist der Mann wieder gefordert. Wenn er eine Challenge kriegt, dann hat er auch Spaß daran, eine Stunde in der Sauna zu sitzen.
Also wir wissen ja alle, und deswegen gibt es wirklich Grenzen. 38,9 Grad ist so ein bisschen die Grenze Körperkerntemperatur. Dann passiert im Organismus etwas, was beispielsweise, wissen wir, bei der großen Gefahr des Fiebers, ja, wenn es zu hoch geht, dass sich bestimmte metabolische Prozesse ergeben, insbesondere bezogen auf die Proteinsynthese, die eben sehr schlecht und nachteilig sind. Und deswegen, ja, es ist nicht ungefährlich, solche Challenges zu machen, aber dass ein Mann dabei ist, das ist, glaube ich, verständlich, dass Frau auch nicht dabei ist, das ist zum Glück, da sollten wir viel von lernen von den Mädels.
Ja, wirklich. In dem Moment schon.
Ja.
Also und dann lieber öfter und nur mal 20 Minuten in die Sauna.
Ja, logisch.
Und wenn man keine Sauna hat, kann man auch ein heißes Bad nehmen, oder Gerd?
Das kann man auch. Und was auch sehr beliebt ist, sind ja die Infrarot-Werbekabinen. Die sollen ja, kann Ingo vielleicht gleich noch ergänzen, auch besonders gute Muskelwirkung haben, weil sie sehr schnell in die Tiefe eindringen. Also ich habe zu Hause keine Sauna, weil ich da keinen Platz zu hatte, aber habe mir so in einem Zimmerchen so eine kleine kuschelige Infrarotkabine eingebaut und da passen zwei Personen wirklich nur ganz knapp rein, aber die hilft immer mal ganz schnell irgendwie in der Woche zu sagen, schnell aufheizen, reingehen und das machen. Aber ein warmes Bad tut's auch, aber ich mag das nicht so gerne, weicht immer die Haut so auf.
Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja letztendlich der physikalische Reiz durch Wellen, durch Wellen. Und diese Wellen führen einfach dazu, dass gerade im regenerativen Bereich, also nach der sportlichen Aktivität, Muskulatur stimuliert wird. Und deswegen ist Infrarot ähnlich eben, weil es zu einer Erweiterung der Blutgefäße führt und vor allen Dingen auch zu einer schnelleren Regeneration der Muskulatur führt.
Du hast das falsch verstanden, Ingo. Der Gerd meinte Dellen. Die Dellen, die dann in den Fingern zu sehen sind, wenn man zu lange im Wasser gewesen ist. Mit Wellen, da wollte der gar nicht kommen.
Ja, ist schon klar. Stelle. Aber die Wellen bewirken Dellen. Ja,
genau. So, und jetzt mal nochmal zu praktischen Studien. Ich habe einen Kollegen im ARD Morgenmagazin, Donald Becker, der ist Meteorologe, der prophezeit sowieso in Zukunft viel mehr Kälte. Das ist ja auch eine Folge des Klimawandels übrigens, was keiner bedenkt. Es gibt auch viel mehr kältere Phasen, kann es geben, aber auch natürlich viel mehr Hitze. Und das bedeutet, dass wir uns eher einstellen müssen mit unserer ganzen Regulation auf die veränderten Prozesse. Das wird vielleicht peu à peu sowieso stattfinden, weil sich die Außentemperaturen ja langsam anpassen. Aber wir müssen natürlich gucken, wie man damit umgeht. Und er, der hat ein Hobby. Und das Hobby ist, der geht ab Oktober in den See, egal wie kalt er ist. 12, 13, 9, 8, 7, das wird ja immer weniger. Der hackt auch das Eis auf und springt dann da rein und er filmt sich auch gerne dabei. Das würde ich jetzt nicht machen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich finde, das ist doch ein Trend geworden. Ne? Freunde von mir haben sich eine Tonne gekauft, dann gehen die immer in die Eistonne und so weiter. Ist das jetzt nur Trend oder macht das Sinn oder kann das weg?
Das kann weg. Also das ist eine klare Botschaft von mir. Das heißt, also ich muss es sowieso nicht so extrem machen. Wir haben das ja vorhin schon mal beim Wechselduschen, Kaltduschen auch besprochen. Es beginnt bei plus 20 Grad, liebe Männer. Das ist gar nicht so schlimm. Das heißt also, die Kälteexposition unterhalb von 20 Grad ist schon eine Kälteexposition. Das schaudert schon, wenn man da drunter steht. Das Extreme ist ja letztendlich, da gibt's ja diesen Holländer, der Hoff, der das so ein bisschen sehr, sehr stark auch zelebriert mit Shows und so weiter und so fort. Deswegen ist es eher ein Happening als eine klare, eindeutige, ja, nachgewiesene, effiziente Maßnahme. Vor allen Dingen nicht für alle. Und dadurch werde ich nicht fitter, nicht leistungsfähiger, weil da gehören viele, viele andere Faktoren einfach dazu. Es ist nett, es ist schön, auch eine Kerbe im Colt, wie jeden Tag war ich wieder drin. Ja, man kann es berichten, man kann es filmen, alles schön, aber es ist eben mehr auch nicht. Regelmäßigkeit, Nachhaltigkeit, das ist der eigentliche entscheidende Fall und das muss ich dann auch das ganze Jahr machen und nicht nur in den Wintermonaten.
Verstehe ich genau. Das jetzt richtig, lieber Ingo, dass man und auch Gerd, dass man tatsächlich gar nicht so tiefe Temperaturen braucht, um eine Regulation hinzubekommen?
Nein, also 12 bis 14 Grad ist schon untere Grenze, würde ich sagen. Ja. Also genau. Und das kann man gut aushalten, ja, dann friert man ein bisschen, aber man muss jetzt nicht, ich würde es auch eher für risikoreich halten, noch kälter zu gehen. Es muss ja auch aushaltbar sein und ich meine, all diese Longevity-Hacks, die wir hier so machen, die müssen ja eines, die müssen ja auch Spaß machen. Also sie müssen ja auch funktionieren, damit man sie wirklich, wie Ingo gerade schon ganz richtig gesagt hat, dauerhaft macht. Und wenn du dich jetzt einmal überwindest, in so ein eiskaltes Wasser zu gehen, dann sagst du, naja, die nächsten 3 Wochen mache ich das nicht. Und dann bringt's das auch nicht. Also lieber ist die tägliche kalte Dusche. Ich habe ja eben versprochen am Eingangs, als du mich gefragt hast, zu sagen, so, wie war der harte Weg? Ich habe wirklich ganz, ganz klein angefangen, habe gesagt, okay, nach jedem warmen Duschen, so wie du auch, habe ich zuerst mal 5 Sekunden. Ich habe tatsächlich eine Uhr im Badezimmer, so eine große, mit so einem großen Sekundenzeiger. Habe ich gesagt, okay, 5 Sekunden kalt, 10 Sekunden. Inzwischen bin ich bei 3 Minuten. Und das, wenn man das über Wochen und Monate steigert, macht einem das nichts aus. Mhm. Und dann denkt man schon über dies und jenes nach und dann sind die 3 Minuten auch irgendwie flugs um. Und wenn man das nicht jeden Tag, aber sagen wir mal 3-4 Mal die Woche macht, das hilft schon sehr.
Also idealerweise sollte man dann auch immer mit enden, Gerd. Ne? Das heißt, du machst es zum Schluss. Ne?
Ich mach's zum Schluss. Heißt,
genau, so sollten wir es alle machen. Also nicht mal zwischendurch, sondern immer beenden eben mit einer kalten Einheit. Und die sollte idealerweise etwa mindestens 1 Minute dauern.
Genau, also nicht danach nochmal warm duschen.
Genau.
Das wäre blöd, aber wenn man dann aus der Dusche raustritt, wird einem auch ganz schnell warm. Das ist ja eben das, was wir eben besprochen haben. Die ganzen Heizkraftwerke in deinem Körper werden angekurbelt, der Körper heizt sich dann dadurch auf.
Ich habe jetzt irgendwie einige Breitseiten nochmal von rechts und links bekommen hier bezüglich meiner Duschhistorie. Aber ich werde das mal probieren. Aber weil ich habe ja immer gedacht, man müsste dann wirklich so sich so tief steigern. Aber das ist eine Erkenntnis, die vielleicht alle nochmal mitnehmen sollten. Das Tiefsteigern ist gar nicht nötig, sondern es reicht eine moderate Kälteeinwirkung, um Effekte zu erzielen.
Richtig. Und ich habe ja gerade schon mal von den 20 Grad gesprochen. Das wäre super. Also da geht's los. Und da fängt man sich so langsam an zu trainieren. Kälter als 15, 14 Grad muss es sicher nicht gehen. Wichtig ist vielleicht auch, dass wir nochmal einmal über die Höhe auch der Temperatur beim Duschen. Peter, du hast ja vorhin von deiner Frau gesprochen, die irgendwie das Badezimmer zum Dampfen bringt. Es sollte auf der Haut auch nicht wärmere Temperatur als etwa 38 Grad stattfinden. Denn diese 38 Grad sind so die Grenze, um den Hautschutzfilm nicht zu zerstören. Denn unsere Haut hat ja eine gewisse Schutzfunktion, eine Abwehrfunktion. Und alles, was über 38 Grad geht, ist nicht gut für die Haut. Also deswegen auch hier immer gucken, zu heiß ist auch nicht gut. Also irgendwo zwischen 38 und 20 Grad sollten wir uns bewegen.
Jetzt sehe ich den Peter immer mit dem Thermometer unter die Dusche steigen und dann so lang hochdrehen, bis er bei 38 Grad ist.
Genau.
Ja. Es gibt so Thermometer, die man wahrscheinlich auch demnächst wie in den Braten, wenn man den ordentlich durchhaben will, reinsteckt.
So also Bratenthermometer, gucken, genau.
Wie ist meine Temperatur? Nee, ich möchte mir gar nicht vorstellen. Die Bilder sofort weg, die Bilder. Gerd, du wolltest noch was sagen.
Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben über so viele Mechanismen gesprochen zum Thema Kaltduschen und Warmduschen. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist auch das Thema Entgiftung. Wir haben ja schon mal in einer anderen Folge über diese sogenannte Autophagie gesprochen, also diese Fähigkeit, diese wunderbare Fähigkeit des Körpers, seinen eigenen Müll aufzufressen. Und das wird übrigens auch durch Kälte gesteuert. Also da, man kann das mit Fasten machen, aber man kann es auch mit Kälte machen. Und das ist auch nochmal ein guter Effekt über diese ganzen anderen physiologischen Infekte hinaus, den wir nicht unterschätzen sollten.
Ja, das war der wohl heißeste, kälteste TÜV bisher, der immer hin und her geschwankt ist zwischen diesen beiden Ebenen. Also wir haben gelernt, der Mann, er hat einen Vorteil, weil er viel Muskeln hat. Dadurch kann er tatsächlich viel Wärme produzieren. Das ist klasse. Hat die Anpassungen allerdings sind bei beiden Geschlechtern gleich. Und aber ist ja schön, dass man dann auch wieder sagen muss, die Notwendigkeit des Mannes, sich immer zu beweisen, Challenge zu haben, noch kälter zu werden, noch mehr der Hero zu sein, weil man durch noch dickeres Eis sich gräbt, um dann in den Fluss zu springen. Das ist eigentlich gar nicht nötig, um das zu erreichen, was man eigentlich haben will mit der Einwirkung von Kälte und auch mit der Einwirkung von Wärme. Großartig. Ich habe ein Thermometer mir besorgt schon. Ich gehe jetzt duschen. Ich sage einmal die Woche ist ja Zeit für Duschen. Das mache ich jetzt mal. Und ich stelle jetzt mal von 38 auf 37 Grad. Ist das in Ordnung, die Herren?
Das ist super und zieh die warmen Schlappen an.
Dankeschön.
Gerne.
Bis die Tage.
Bis die Tage. Bis die Tage. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.